Dinero, moneta,
dinero,
cuña. Moneycracy facts.
Money.
Moneycracy rules the world.
Moneycracy, die Herrschaft des Geldes. Ein Podcast zum Verständnis einer von Geld beherrschten Welt. Von und mit Frederic Liberatou. Wirtschaft, Bruttosozialprodukt, Marktbereinigung, Inflation, Börsencrash. Diese Schlagworte füllen die täglichen Nachrichten und bleiben in ihrer Bedeutung doch oft unklar. Die Mehrheit weiß nur sehr wenig über wirtschaftliche Zusammenhänge und offenbar besteht wenig Bedürfnis, dies zu verändern. Denn dieses Nichtwissen bildet eine Machtgrundlage für die Herrschenden und verschleiert die Funktionsweise des marktwirtschaftlichen Systems, welches die Rahmenbedingungen der Gesellschaft und der individuellen Lebensumstände bildet. Moneycracy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissen über Ökonomie und ihre Auswirkungen in der Gesellschaft zu verbreiten. Denn, um es mit Nietzsche zu formulieren, Geld ist das Brecheisen der Macht. Heute Bruttosozialprodukt, der scheinbare Reichtum eines Landes. In den vorhergehenden Folgen von Moneycracy haben wir über die Erfindung des Geldes gesprochen und wie diese Neuerung die gesamte Welt und das Zusammenleben der Menschen verändert hat. Wir haben erörtert, warum reiche Menschen automatisch immer reicher werden und Arme günstigstenfalls arm bleiben. Heute beschäftigen wir uns mit dem Reichtum eines Landes oder besser gesagt einer Gesellschaft. Wann ist ein Land reich? Deutschland gilt als reich. Sind deshalb seine Bewohnerinnen wohlhabend? Über einen langen Zeitraum in der Geschichte wurden solche Fragen nicht gestellt. Es interessierte bis in die frühe Neuzeit nur, wie reich der jeweilige Herrscher war. Daher haben die Herrschenden auch über Jahrtausende mit ihrem Geld Schwanzvergleiche durchgeführt, um diesen Punkt zu klären. Am sinnfälligsten ist das bei den Geschlechtertürmen in der Toskana zu beobachten. Jeder Protz musste einen noch höheren als der Nachbar bauen. Ob bei all diesen Protzbauten Land und Volk verarmten, was sie regelmäßig taten, interessierte die Herrschenden nicht. Ab einem gewissen Punkt musste es sie dann doch interessieren. Denn wenn die Prunksucht das Land ausgeblutet hatte, war irgendwann Schluss mit Lustig, worunter dann das nächste geplante Lustschloss leiden musste. Eine irritierende Vorstellung für die Herrschenden der damaligen Zeit. Daher begann man ab der Renaissance, sich grundsätzlicher mit dem Gedanken um den Wohlstand eines Landes oder eines Herrschaftsgebietes zu machen. Ab diesem Zeitpunkt hatten Handel, Bankwesen und allgemeine Wirtschaft ein völlig neues Level erreicht. Es standen daher auch andere Messmöglichkeiten zur Verfügung. Wer wissen wollte, wie wohlhabend ein Fürstentum ist, musste nicht mehr auf die Schlösserdichte pro 100 Quadratkilometer zurückgreifen. Wie in den ersten drei Moneycracy-Folgen dargestellt, hat das Geld mit Beginn der Neuzeit nahezu komplett die Herrschaft übernommen. Oder andersrum ausgedrückt, wer herrschen wollte, brauchte unbedingt Geld. Daher entwickelten schlaue Köpfe für ihre Herren erstmals Theorien, wie eine gut gefüllte Staatskasse zu erreichen sei. Diese ersten Überlegungen blieben sehr nahe am Zielparameter. Die ab dem 15. Jahrhundert bewusst durchgeführten Wirtschaftspolitiken sollten dafür sorgen, dass möglichst viel Geld in der Staatskasse vorhanden war. Da Geld zu diesem Zeitpunkt noch von den Edelmetallen Gold und Silber abhängig war, war dies auch gleichbedeutend mit dem Streben nach hohen Edelmetallreserven. Entsprechend wurde die Ausfuhr von Edelmetallen und Geld begrenzt oder verboten, und die sogenannten Bullionisten, von Englisch Bullion, die Goldmünze, ersannen Strategien, wie das Gold möglichst unangetastet in der fürstlichen Schatzkammer ruhen konnte. Wie wir an den grundlegenden Funktionen des Geldes schon gesehen haben, war das eine ziemlich blöde Idee. Geld in einem Geldspeicher hilft der wirtschaftlichen Entwicklung nicht und vermehrt sich dort auch nicht. Dazu muss es möglichst oft investiert und ausgegeben werden.
Reichtum und damit Macht ließ sich ab der Renaissance vor allem über Handel gewinnen. Während die Kaufleute an der Handelsaktion selbst profitierten, taten das die Herrschenden über Zölle und Abgaben. Das System, das wesentlich auch auf der Rohstoffausbeutung der neu eroberten Kolonien und der dort geraubten Güter beruhte, funktionierte für die Profiteure gut. Aber die Gier der Herrschenden war unersättlich, weshalb bald nach noch größeren Staatseinnahmen geforscht wurde. Sowohl in England als auch in Frankreich kam man etwa zeitgleich auf den Gedanken, den Reichtum des Staates, genauer des Herrschers, zu mehren, indem versucht wurde, wertmäßig mehr Güter zu exportieren als zu importieren. Dies ließ sich am einfachsten dadurch erreichen, dass billige Grundstoffe importiert und veredelte Waren exportiert wurden. Diesen Ansatz nennt man Merkantilismus und er prägt in Grundzügen die Wirtschaftsweise der entwickelten westlichen Länder bis auf den heutigen Tag. Als Grundsystem staatlicher Wirtschaftspolitik etablierte sich eine an Exportüberschüssen orientierte Wirtschaftsweise nahezu überall in Westeuropa. Der Wunsch, Importe gering zu halten, zeigte sich häufig in dem Verbot bestimmter Importwaren. Bekannt sind beispielsweise das Tabak- und Kaffeeverbot sowie das Verbot von Tuchimporten in zahlreichen Ländern. Obwohl auf diese Weise tatsächlich Geld in Staatskassen gespült wurde, enthält der Merkantilismus mehrere Denkfehler. Erstens, wenn alle mehr exportieren als importieren wollen, funktioniert das logischerweise nicht. Zweitens, die zahlreichen staatlichen Eingriffe, insbesondere um unerwünschte Importe zu verhindern, behinderten den Handel und die wirtschaftliche Entwicklung erheblich. Drittens, ein bedeutender Teil der Wertschöpfung versackte in den Lust- und Kriegskassen der Herrschenden und trug daher nicht weiter zur Wirtschaftsentwicklung bei. Viertens, die Zölle und Abgaben, welche die Herrschenden finanzierten, behinderten den auf Handel und Austausch beruhenden Merkantilismus nachhaltig. Fünftens, ein Großteil der Gewinne und des Wirtschaftswachstums im merkantilen Zeitalter beruhen nicht auf den Prinzipien des Merkantilismus, sondern auf der Ausbeutung und Ausraubung der Kolonien. Zusammenfassend gelang über diese Wirtschaftsweise des Merkantilismus eine Vermehrung des Reichtums für die Gesellschaft als Ganzes nicht. Der dennoch erwirtschaftete Mehrwert versackte bei den Herrschenden und die Bevölkerung blieb arm. Die wesentlichen Produktivkräfte waren Handel, Manufakturen und Kleingewerbe, die wachsende gesellschaftliche Gruppe der wohlhabenden Bürgerinnen, wollte die Früchte ihrer Arbeit nicht mehr länger in Schlössern, Lustgärten und Kriegen angelegt sehen und strebte nach einem Staatswesen ohne absolutistischen Herrscher. So entstand die Idee des bürgerlichen Nationalstaats.
Mit dessen schrittweiser Etablierung stellte sich erstmals in der Geschichte auch die Fragestellung nach dem kollektiven Reichtum eines Staates. Der Nationalstaat als ideeller Körper aller seiner BürgerInnen sollte möglichst wohlhabend sein. Dies fand in der neuen Wirtschaftsdenkrichtung der Nationalökonomie ihren Ausdruck. Dabei stellte sich allerdings das Problem, wie der kollektive Reichtum gemessen oder zumindest geschätzt werden könnte. In früheren Jahrhunderten genügte, wie erwähnt, das Zählen der Schlösser pro Landstrich, um eine ungefähre Ahnung zu bekommen. Auch der Pegelstand des Geldspeichers des Herrschers wäre à la Dagobert Duck wahrscheinlich relativ einfach zu messen gewesen. Aber wie sollte der gesellschaftliche Reichtum und dessen Entwicklung von Jahr zu Jahr gemessen werden? Adam Smith, einer der großen Ökonomen jener Zeit, stellte die Theorie auf, wenn alle so gut wie möglich nach ihrem eigenen Vorteil strebten, würde aus der Summe der individuellen Profite auch maximaler gesellschaftlicher Profit. An dieser Annahme erwiesen sich mehrere Aspekte als falsch. Vor allem aber hilft sie nicht besonders gut beim Abschätzen des gesellschaftlichen Reichtums insgesamt. Denn der individuelle Erfolg war damals, vor der Zeit der Computer und der sekundengenauen Überwachung, nur sehr vage zu messen. Zudem kämpfte man bereits damals mit dem Problem, was der Wert einer Sache überhaupt sei. Wir haben das Thema bereits im Podcast Nummer 3 angerissen. Ein Kilo lupenreiner Diamanten kann jeder und jedem von uns ein sorgenfreies Restleben ermöglichen. Das war auch schon im 18. Jahrhundert so. Dagegen sind 10 Liter Wasser nicht einmal einen Euro wert und können mit viel Glück gegen ein belegtes Brötchen eingetauscht werden. Für eine verirrte Karawane in der Wüste haben die Diamanten allerdings gar keinen Wert. Genauer gesagt, kein Nutzwert. Die 10 Liter Wasser haben den maximal möglichen Wert, denn sie erlauben das Überleben. Dieser Sachverhalt wird klassisches Wertparadoxon genannt und ist weit mehr als nur ein nettes Gedankenspiel. Der Wert einer Sache ist höchst variabel und von den Bedingungen und der Situation einer wertermittelnden Transaktion abhängig. Diese Variabilität von Werten macht es schwierig, die Reichtumsentwicklung in einer Gesellschaft zu bestimmen. Eine gesicherte Wasserversorgung ist nützlich, aber hat zumindest in Mitteleuropa keinen großen nominellen Wert. Diamanten, die der deutsche Staat damals in seiner Kolonie Südwestafrika raubte, hatten einen nominell großen Wert, wenn sie einen Käufer fanden. Zuvor waren sie einfach glitzernde Steine.
Es wird deutlich, den Wohlstand einer ganzen Gesellschaft zu erfassen, ist ein nahezu unmögliches Unterfangen. Wir müssen uns darauf beschränken, uns der Sache zu nähern. Wie wir bereits gesehen haben, bestimmt im Kapitalismus erst die konkrete Tauschaktion den Wert einer Sache. Diesen Umstand trug die sogenannte neoklassische Theorie in den Wirtschaftswissenschaften Rechnung. Sie entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ist in ihrer Denkweise und Begrifflichkeit leider nicht besonders leicht zu verstehen. Der Kerngedanke beschäftigt sich mit sogenannten Grenzphänomenen wie Grenzkosten oder Grenznutzen. Damit dies verständlich wird, kehren wir zu unserer verwirrten Karawane in die Wüste zurück. Dort seien 10 Reisende ohne Wasser gestrandet. Wir nehmen nun an,
9
seien bereits mit Wasser versorgt, woraus sich ergibt, dass für den 10. Reisenden die überlebenswichtige Wasserflasche ebenfalls einen hohen Wert hat. Ist auch er versorgt, kann der Händler mit der 11. Wasserflasche nicht mehr denselben hohen Preis erzielen. Die 10. Flasche erzielt also den Grenznutzen. Was hier vielleicht etwas konstruiert klingt, hat durchaus sehr durchschlagende praktische Relevanz. Wir hatten in unserem letzten Podcast bereits festgestellt, dass sich Herr Marx mit seiner Werttheorie verrannt hatte, weil er versuchte, den Wert über die darin steckende Arbeit zu definieren, was real nicht funktioniert. Ich kann über viele tausend Stunden mit den teuersten Materialien die tollste Tiefkühltruhe aller Zeiten bauen. Sie wird in Grönland keine Abnehmer finden und dort einen geringen Wert aufweisen, vielleicht noch als spiritueller Kultgegenstand. In Sri Lanka wird sie dagegen, wenn es Vergleichbares nicht gibt, sehr viel wert sein. Es kommt also entscheidend auf die Bedingungen und Gegebenheiten an. In der neoklassischen Theorie nennt man das Allokation, also möglichst gute Bereitstellung eines Produkts. Eine Tiefkühltruhe sollte in den Tropen, nicht in die Arktis verkauft werden. Trotz Fortschritten gegenüber früheren Ansätzen konnte auch die neoklassische Wirtschaftstheorie das reale Wirtschaftsgeschehen weder befriedigend erklären noch eine Entwicklung vorhersagen. Es gibt vielfältige Ansatzpunkte für Kritik. Hier soll eine herausgegriffen werden, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt. Auch das neoklassische Modell geht von einem rational handelnden Homo economicus, also einem wirtschaftlich sinnvoll handelnden Menschen aus. Wir alle wissen aus eigener Lebenserfahrung, dass wir keineswegs immer rational ökonomisch sinnvoll handeln. Das wäre auch kaum erstrebenswert. Betrachten wir aktuelle Wirtschaftsgrößen wie Herrn Musk, so können wir hier schwerlich einen rational handelnden Homo economicus erkennen. Seinem Aufstieg zum reichsten Menschen des Planeten hat es nicht geschadet. Schön für Herrn Musk, aber wir haben unser Problem noch nicht gelöst. Wie messen wir den Reichtum und die Entwicklung einer Gesellschaft?
Wie messen wir den Reichtum und die Entwicklung einer Gesellschaft, war die Frage, die wir vor der Musik gestellt haben. Dazu gab es erstaunlich lange keine brauchbaren Ideen. Erst die große Depression in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts änderte daran etwas. In dieser größten und folgenreichsten Wirtschaftskrise der jüngeren Zeit entstand das dringende Bedürfnis, die wirtschaftliche Lage und Entwicklung besser fassen zu können. Der englische Chemiker Clark fand es derart unwissenschaftlich, wie die damaligen Wirtschaftswissenschaftler mit der dramatischen Lage umgingen, dass er sich eigene Gedanken machte. Er legte der wirtschaftlichen Leistung einer Gesellschaft in der damaligen Bezeichnung einer Volkswirtschaft folgende drei zentrale Kennzahlen zugrunde. Erstens, wie viel wird pro Jahr produziert? Zweitens, wie viel wird pro Jahr konsumiert? Und drittens, wie sieht die Verteilung der Einkommen aus? Auf dieser Basis schuf der US-Wirtschaftswissenschaftler Simon Kuznets eine Kennzahl, die für den damaligen amerikanischen Präsident Roosevelt den Zustand der US-Wirtschaft beschrieb. Das Bruttosozialprodukt war erfunden. Die Kennzahl wurde verfeinert und eroberte nach dem amerikanischen Sieg im Zweiten Weltkrieg als entscheidende volkswirtschaftliche Größe den Planeten. Sie wird im Wesentlichen über den Wert der Waren und Dienstleistungen, die in einer Gesellschaft hergestellt wurden, berechnet. Hinzu kommen die Einkommen über Arbeitsentgelte oder über Kapitalerträge. Im Detail werden dabei noch verschiedene Abgaben und Subventionen, Importe und Vorleistungen gegen und her gerechnet, aber als wichtige Take-Home-Botschaft genügt Summe der Waren und Dienstleistungen plus Gehälter und Kapitalerträge. Damit war nun die wichtigste aktuelle volkswirtschaftliche Kennzahl der letzten 8 Jahrzehnte etabliert. Leider hat sie wesentliche Tücken und Defizite. Erstens, nehmen wir an, ihr besitzt einen Wald. Holzt ihr diesen ab, dann entsteht ein Wert, der das Bruttosozialprodukt entsprechend erhöht. Lasst ihr den Wald stehen, entsteht kein messbarer Wertzuwachs, obwohl das für euer eigenes Wohlergehen und das eurer Kinder wahrscheinlich das wesentlich werterhaltendere Vorgehen ist. Anders ausgedrückt, der Verbrauch von Ressourcen steigert das Bruttosozialprodukt, während die Bewahrung der Ressourcen keinen Effekt hat. Zweitens, wenn ein Wirbelsturm eure Stadt verwüstet, dann erhöht das über die dadurch notwendige Bautätigkeit das Bruttosozialprodukt erheblich gegenüber dem Zustand, wenn der Sturm euch nicht getroffen hätte. Also, obwohl ihr selbst erhebliche Verluste erleidet, steigt das Bruttosozialprodukt, also der damit errechnete gesellschaftliche Reichtum, obgleich ihr doch ärmer werdet. Drittens, die aktuelle Kennzahl des Bruttosozialprodukts enthält im Gegensatz zu den Grundüberlegungen von Clark, also diesem englischen Chemiker, keine Größe mehr zur Verteilung von Einkommen. Wenn in einem Szenario beispielsweise 100 Menschen extrem viel reicher werden und die übrigen 80 Millionen dagegen verarmen, Klammer auf, so wie momentan in Deutschland, Klammer zu, kann das Bruttosozialprodukt dennoch steigen, wenn die Milliardäre genug neue Milliarden scheffeln. Obwohl also mehr als 99% der Bevölkerung ärmer wird, steigt die sogenannte Wohlstandszahl des Bruttosozialprodukts. Viertens. Die Kapitalerträge gehen, wie erwähnt, in das Bruttosozialprodukt ein. Im entfesselten Finanzmarktkapitalismus seit 1990 werden Vermögen, also Werte, im Wesentlichen virtuell gemacht. In vielen Ländern sind diese Kapitalmarktgewinne wesentlich entscheidender als die Wertsteigerung über reale Produktion oder realen Konsum. Es gibt zahlreiche Firmen, die hunderte Millionen in Aktien wert sind, obwohl ihre realen Sachwerte sich nicht einmal auf 1 Million belaufen. Entsprechend wird ein nicht unerheblicher Teil des sogenannten Wirtschaftswachstums und der Größe des Bruttosozialprodukts durch Spekulation und virtuelle Gewinne bereitgestellt. Das heißt, ein Land wird virtuell reicher, wovon die meisten Menschen nicht so furchtbar viel haben. Die Liste ließe sich fortsetzen. Wir können zusammenfassen, das Bruttosozialprodukt wird seit langem im Wesentlichen fälschlich mit dem Volkseinkommen gleichgesetzt und steht in Wirklichkeit nur für eine Kenngröße mit begrenzter Aussagekraft. Hilfreich ist sie dahingehend, die Produktion und den Konsum in einer Gesellschaft abzubilden, was eine wichtige Größe ist und das kann man auch würdigen. Dabei ist allerdings in sehr eindimensionaler Denkweise mehr stets besser. Einer der zentralen Denkfehler soll hier nochmal verdeutlicht werden. Wenn das Ahrtal durch eine Flutkatastrophe zerstört wird, müssen viele Dinge neu produziert, gebaut und konsumiert werden. Das Bruttosozialprodukt steigt. Selbstverständlich wäre es aus jedem denkbaren Blickwinkel besser, die Katastrophe hätte nicht stattgefunden, auch wenn die götzengleich angebetete Kennzahl dann niedriger ausgefallen wäre. Wesentliche politische Entscheidungen werden von dieser zentralen Wirtschaftsgröße abhängig gemacht. Sie legt beispielsweise fest, ob wir uns in einer sogenannten Rezession befinden. Wenn in Deutschland das Wachstum niedriger ausfällt als in vergleichbaren Ländern, dann ist das ein unabweisbarer Grund, die Bedingungen für das Kapital zu verbessern. Dieser Logik folgte zuletzt bilderbuchhaft der sich sozialdemokratisch nennende Kanzler Schröder. Die Folge waren Sozialabbau, Hartz IV, Kahlschlag im Gesundheitswesen und ein ausufernder Niedriglohnsektor. Alles, damit das heilige Bruttosozialprodukt steigen möge. Das Bruttosozialprodukt ist eine radikal überschätzte Kennzahl, die dringend reformiert gehört. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Das Problem ist allerdings, wie all die Jahrhunderte zuvor, eine bessere Alternative zu finden, ist nicht einfach. Einig ist man sich heute zweifellos darüber, dass die Umwelt- und Ressourcenaspekte viel stärker Berücksichtigung finden müssen. Schwieriger wird es, wenn diverse Soft-Kategorien von Well-Being und World Happiness mit verwoben werden sollen. Diese Größen sind oft unscharf definiert und schwer zu erheben und ihr Bezug zu wirtschaftlichem Handeln zu indirekt. Hier gehen manche der modernen Ansätze dann deutlich über das sinnvolle Ziel hinaus. Es wäre besser, das Bruttosozialprodukt das sein zu lassen, was es denn eigentlich sein sollte. Eine Maßzahl für Produktion und Konsum. Das Glück der Menschen muss anders gemessen werden, wenn man es überhaupt messen kann und messen soll. Ganz fundamental drängt sich bei der Kritik am Bruttosozialprodukt auch die Frage auf, wie unser Wirtschaftssystem ohne Wachstum auskommen kann. Postwachstumsökonomien legen den Fetisch um das permanent wachsende Bruttosozialprodukt ab und das scheint vielversprechend. Allerdings scheinen sich nicht alle Theoretiker darüber im Klaren zu sein, dass so etwas innerhalb des Kapitalismus mit seiner Wachstumsnotwendigkeit leider nicht zu machen ist. Wir werden in einem der nächsten Beiträge erörtern, warum Wachstum im kapitalistischen System unverzichtbar ist und auch sehen, dass die Grenzen dieses Wachstums die ganze Gesellschaftsordnung und auch dieses Wirtschaftssystem notwendigerweise zum Wanken bringen wird. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst ein Like da und bitte abonniert den Podcast, dann bekommt ihr die nächste Ausgabe Die Wachstumsfalle, warum das kapitalistische System dauerhaft nicht funktionieren kann. Direkt in euren Feed. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald, euer Monicracy-Team. Am Mikrofon war Frederik Liberatou, der auch verantwortlich für die Sendung und die darin gespielte Musik zeichnet. Diese Sendung enthielt Musik, die von Frederik Liberatou unter Verwendung von Groovepad gestaltet wurde. Groovepad ist bei Google Play und im Apple Store erhältlich. Die auf diese Weise kreierte Musik ist GEMA-frei und royalty-free.